Hello everyone.
Hallo.
Dankeschön.
Danke für die Einleitung. Geht es jetzt dem, was gerade gesagt wurde? Natürlich, alle hier lieben offensichtlich Züge. Und wenn ich diesen Talk hochladen wollte, gab es anscheinend keinen Train Tracks. Also musste ich meinen Talk ein bisschen anpassen und in die Richtung hacken, sodass ich ihn eben halten konnte. Also habe ich gesagt, okay, es ist ein Hardware-Talk, denn wir betreiben ja sozusagen Protokolle auf Menschen und wir vergleichen jetzt diese Menschen mit Microservices, wie man es eigentlich aus Software kennt. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Erstmal etwas über mich. Ich war das erste Mal auf dem 33C3, auf dem ersten Kongress. Das war das letzte Mal, als ich in Hamburg war. Da sind Bilder, die hier wahrscheinlich aufgenommen wurden. In meiner Freizeit klettere ich und mache Musik und in beruflich bin ich Softwareentwickler bei NS, also den Nederlandse Spoorwegen, also den holländischen Eisenbahn. Und ich werde es wohl oft NS nennen. Ja, wo geht der Talk hin? Also wir werden... Ich möchte euch alles darüber erzählen, wie das... System halt hinter den Kulissen funktioniert und ich möchte es eben auch interessant machen und ja. Es gibt einen Disclaimer natürlich. Ich arbeite für die niederländischen Eisenbahnen. Ich werde viel erzählen, viele Sachen erzählen, die ich vom Kollegen Marco gelernt habe, denn der ist in Operations und er hat mir halt sehr viel erzählt oder fast alles erzählt über die Dinge. Marco, wenn du zuschaust, vielen Dank.
Nice. I'm gonna compare the human architecture to.
Ich werde also die menschliche Architektur eben mit Microservices-Architektur vergleichen und werde etwas von der persönlichen Reise erzählen, die ich eben hatte. Ich bin eigentlich nur Softwareentwickler. Das heißt, durch Interaktionen mit den Leuten bei NS muss ich erstmal lernen, wie es eben da intern alles funktioniert. Und für diesen Talk habe ich mir ein Protokoll gemacht, was dann eben passiert, wenn ein Zug liegen bleibt. Ich sage erstmal, was es bedeutet. Also ein Zug an einem ungeplanten Halt. Passagiere können eben nicht ohne Hilfe aussteigen. Der Zug kann nicht mehr selber sich fortbewegen. Wir haben nicht die Marke, die in Polen benutzt wird. Nevrak. Wahrscheinlich ein richtiges Problem, nicht nur irgendwie mehr, wie man hier auf dem Bild sieht. Der Zug steht eben nicht an einem Bahnsteig, das heißt, man kann die Leute eben nicht einfach so aussteigen lassen, aber wir möchten halt schon, dass die Passagiere da irgendwann mal rauskommen. Und ja. Und ein ungeplanter Stopp heißt natürlich, es gibt noch andere Züge und die werden wir natürlich auch dann entsprechend beeinflussen, dadurch, dass wir eben nicht tun, was eben vorgesehen ist. Und das ist eben so ein Fall, den wir uns anschauen werden. Ich habe mir mal ein Protokoll eben, wie gesagt, notiert von meinem Kollegen, wo eben alles genau erklärt wird. Alles, was alle Leute, die da eben involviert sind, in dem Fall tun sollen.
Und Protocols or usually it's software, but the protocol is just like a function basically.
Und im Prinzip ist einfach eine Funktion. Ich habe es dann eben auseinandergenommen und habe dann versucht zu refactoren, bis ich eben verstehe, was es macht. Und wir gehen jetzt eben durch kleinere Funktionen, die ich eben da aus dem großen Gesamtprotokoll herausgenommen habe, um dann eben euch das auf eine Weise zu zeigen, die dann hoffentlich verständlich ist. Das zeige ich euch, bevor es weitergeht, eben die Skizze für die Situation. Also man sieht einfach, der Zug, der steht einfach irgendwo rum. Und um ihn herum, um den Zug herum, ist eigentlich gar nichts. Und das Erste, was eben jetzt passiert ist, hier sieht man eben, wie ein größerer Teil meines Vortrages eben aussehen wird. Das sind eben so Sequenzdiagramme. Wer hat noch nie sowas gesehen?
For the people at home and those three people that raised their hands. Sequence diagram, you read them from the top.
Also man liest das Diagramm von oben nach unten, oft auch von links nach rechts, einfach den Pfeilen folgen. Und da hat man eben einige Zusatzinformationen drin. Aus der Softwareperspektive, ich nenne alles Leute eben Komponenten. Und ein Komponent ist eben normalerweise ein Container oder sonst irgendwas, was man ausführen kann. Und diese Boxes sind eigentlich eben Services, also sprich eine Gruppe, eine Zusammenfassung von Komponenten. Und der Zug ist eben dann ein Service und der Triebfahrzeugführer ist dann eben eine Komponente. Und ja, so habe ich es eben strukturiert. Und da gibt es eben noch etwas, eben die Farbe der Köpfe von diesen Leuten. Also die Leute, die für die niederländische Eisenbahn arbeiten, die haben dann eben so einen blauen Kopf. Und die grauen, das sind dann eben externe Leute. Das sind normalerweise Mitarbeiter von ProRail. Das ist der Infrastrukturbetreiber in den Niederlanden. Also NS betreibt eben die Züge und ProRail macht eben sozusagen die Schienen. Die Oberleitung.
The catenary.
Strom. Genau, blaue Köpfe, NS, graue Köpfe, externe oder ProRail. Nicht besonders wichtig, aber jemand, der bei NS arbeitet, ist immer ein wichtiger Unterschied. Genau, also der Triebfahrzeugführer, der ruft dann eben jemanden an beim Traffic Control Post, also bei der Fahrdienstleitung. Da gibt es 12 davon in den Niederlanden. Und das ist eben so das nächste Level oberhalb von Zügen eben in dieser Abstraktion. In jedem von diesen Orten, also ist eben zuständig für eine bestimmte Region, für eine bestimmte Fläche und da sitzen dann eben Leute, die den ganzen Tag schauen, läuft alles in dieser Region eben so, wie es soll. Und diese Leute können eben die Signale beispielsweise auf Rot oder Grün stellen. Und das ist halt immer noch ein Job, den da eben Menschen direkt machen in den Niederlanden. So, das Dritte, was wir gesehen haben, das ist eben, also hier Central Monitoring Center, also so eine Art, ist eine einzige zentrale Stelle für das ganze Land, das also eben eine, sozusagen aus hoher Flughöhe eine Sicht haben auf das Gesamtnetz. Und die sind eben auf einem auf nationaler Ebene. Dieses Bild enthält übrigens Leute von ProRail und von NS. Die müssen nah beieinander sein, die sind eben auch nah beieinander. Jetzt zurück zu dem Diagramm. Wir sehen den Triebfahrzeugführer, der ruft dann den Fahrdienstleiter an und sagt, ja, mein Zug ist liegen geblieben. Und dann eben Fahrdienstleiter ruft dann eben diese Zentralstelle an, sagt, der Zug ist liegen geblieben und die wiederum erstellen so eine Art, legen eine Datei an, legen einen Fall an auf dem Spore-Web, auf einer Software von ProRail. Das ist das eine System, wo dann eben alle, die da involviert sind, reinschauen, um Informationen zu erfahren und dann eben auch Informationen hineinschreiben können. Normalerweise ein paar Notizen zur Architektur an dieser Stelle. Also wir haben verschiedene Komponenten gesehen, zum Beispiel die Triebfahrzeugführer, die haben eine ganze Menge Replikas, also gibt es in vielen, vielen Exemplaren diese Fahrdienstleiter, gibt es eben nur 12 Exemplare und von dieser Zentralstelle gibt es eben dann eben nur eine. Und viele darin haben eben auch nur eine einzige Instanz und das ist eine hierarchische Struktur, nicht notwendig eine Machtstruktur, aber eben schon eine Hierarchie eben. Das Ganze ist eben geografisch orientiert und der Kommunikationskanal ist eben das Telefon. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Kanal, aber ja, das ist eben der erste.
Okay, stuff needs to happen.
So, dann müssen eben Dinge passieren. Das Erste, was dann eben gemacht wird, es werden eben bestimmte Teams in Marsch gesetzt, die darauf reagieren müssen. Ich will jetzt nicht zu viele Details hier verraten, aber es gibt dann eben den Kontrollzentrum von NS, die eben für die Sicherheit der Reisenden zuständig ist. Die haben dann eben ein Team, das eben dafür zuständig ist, sich um die Passagiere zu kümmern und die zum Zug geschickt werden. Und auch die wiederum nutzen Spoorweb, schreiben da eben Daten rein, wir schicken das Support-Team und so weiter. Und das zweite Team kriegt eben auch einen Alert eben aus dem Spoorweb. Die schicken dann eben ihr technisches Team, rufen auch den Triebfahrzeugführer an, um zu hören, ob man schon herausfinden kann, woran der Defekt eventuell liegt. Schreiben auch das wiederum ins Spoorweb hinein. Und ich habe dann gedacht, ja gut, ich bin der Einzige, der diesen Witz eben macht. Und ich habe dann leider festgestellt, ja, die gab es schon in einer anderen Präsentation. Und das ist in der Tat, das Erste, was wir machen, ja, wir schalten erstmal aus und wieder ein und hoffen, dass das eben schon das Problem repariert. Dann gibt es noch ein drittes Team, was darauf reagiert, das Instant Response Team. Das ist ein Team von ProRail und das eben zu allen Ereignissen am Verkehrswegenetz geht. Und das sind dann eben sozusagen einerseits die Hände, die da eben agieren und gleichzeitig ein Supervisor, also sozusagen das Gehirn der Operation und der dann auch eben die Verantwortung übernimmt von diesen Fahrdienstleitern, von denen es eben 12 Stück gibt im Land. Und das Land ist zwar nicht so groß, aber man sieht eben von so einem Zentrum eben nicht alles und deswegen wird eben bei so einem speziellen Ereignis der Instant Supervisor, die werden sich miteinander unterhalten, wer eben für was zuständig ist und dieser Instant Supervisor, der wird dann eben sagen, wenn er da eben vor Ort ist, dann hat er eben das Kommando und bestimmt eben, was da passiert, dass zum Beispiel keine Züge da rausfahren dürfen oder Hilfsdienste da hinkommen. Das läuft dann alles über diesen Incident Supervisor. Hier haben wir dann nochmal unsere Skizze. Der rote Rahmen, das ist dann eben der Bereich der Zuständigkeit dann entsprechend und weitere Notizen zu dem Thema. Noch ein paar weitere Notizen dazu, wie diese Architektur funktioniert. Wir haben drei verschiedene Komponenten, die eben auf dieses Ereignis reagieren. Das sind halt so Response-Teams. Die haben klar definierte Zuständigkeiten. Die einen sind zuständig für die Reisenden, die anderen eben für den Zug an sich. Und das dritte Team halt sozusagen für alles andere. Und aus einer Software-Sicht sind diese Teams dann eben Jobs. Und die laufen die ganze Zeit. Und Jobs werden dann eben gestartet, wenn man sie eben braucht. Und dann eben, ja, sterben sie sozusagen. Sie werden terminiert, auch nicht besser. Das Seltsame hier ist, und diese Jobs, die brauchen da trotzdem ständig Ressourcen. Das Team muss eben in Bereitschaft sein, auch wenn eben nichts passiert ist. Man muss die Teams eben haben und die dann eben zum Beispiel da neben ihrem Auto stehen oder was auch immer, um zu dem Ereignis hinzukommen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu sagen, dass ich sehr großen Respekt habe vor all diesen Leuten, über die ich hier rede. Also ich sage eben gerade nicht, wir sollten alles automatisiert haben, anstatt eben diese Leute zu haben oder dass Computer besser sind als Menschen. Gut, das wird vielleicht noch ein Slide, aber ganz im Ernst, wenn jemand, der hier ist, einen solchen Job macht, also well done, sehr gut gemacht. Es ist meistens kein einfacher Job und es braucht sehr hohe Toleranz gegenüber Stress und man muss eben sehr schnell reagieren, wenn was passiert. Die hunderte Leute warten dann typischerweise auf einen und von daher, um das ganz, ganz klar zu sagen, möchte also da auf gar keinen Fall einen von den Leuten da in ein schlechtes Licht stellen, sondern ich möchte einfach nur darstellen, wie es dann eben funktioniert aus meiner Sicht.
Lass uns einfach mal weitermachen und sehen, was der nächste Schritt im Prozess ist. Wir haben diese drei verschiedenen Teams, die erstmal auch vor Ort sein müssen und uns überlegen, was wir machen können, bis sie da sind. Wir wissen viel über diese Züge, die haben viele elektronische Systeme drin, die uns zum Beispiel sagen, wie viele Passagiere im Zug sind. In Deutschland habt ihr ja zum Beispiel auch Reservierungssysteme, da könnt ihr sehen, wer wo reserviert hat. In Holland sieht man das nicht, aber jeder hat einen elektronischen Chip, den er abscannt bei der Abfahrt und die auscheckt, wenn er ankommt, aber wir wissen nicht, was dazwischen passiert und wo er hinfährt. Deswegen haben wir wenig Informationen über die Auslastung. Das heißt, wir rufen jetzt den Zugchef an und fragen ihn, wie viele Leute sitzen denn eigentlich in diesem Zug und andere Details, die uns interessieren. Und ihr seht hier, das sind ähnliche Leute wie vorher. Eigentlich sind es sogar die gleichen Leute wie vorher. Die sind zuständig für die Passagierseite. Und die ganze Information wird natürlich wieder in SporeWeb abgelegt. Wir schauen noch auf eine zweite Sache. Erinnert euch, es ist natürlich nicht geplant passiert. Das heißt, es gibt andere Züge. Und andere Züge wollen dann wahrscheinlich genau diese Trasse nutzen und müssen umgeleitet werden. Und die Fahrdienstleitung hat die Autorität oder die Macht, das hat wiederum der Control Post nicht, kann das umleiten. Und die unterhalten sich jetzt erstmal über die Situation, wie sie verstehen, und dann überlegen sie eine Auslastungsanzeige und kommunizieren die. Also sie sagen halt, hier steht ein Zug, wir können die Trasse nicht nutzen und wir brauchen die andere Spur aus Sicherheit. Also zum Beispiel, weil die Menschen aussteigen müssen auf die Trasse. Das heißt, wir können auch nicht in die Gegenrichtung fahren, weil wir damit Passagiere gefährden. Das heißt, wir werden einfach gar keine Züge fahren lassen, auch in der Gegenrichtung. Und es könnten theoretisch auch mehrere Trassen noch, also Gleise vorhanden sein. Das verändert dann die Situation manchmal. Und das ist das, was die Menschen hier auf der linken Seite kommunizieren. Und der von der nationalen Seite der Fahrdienstleiter wird dann eine Umleitung auslösen. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht in der Lage, diese Schienen zu nutzen oder diese Trasse. Dann müssen die Züge, die da bisher durchfahren wollten, sollten da nicht lang fahren. Und in dem Fall, wenn ihr jetzt das Bild, was ich da hatte, war ein Schnellzug. Das heißt, der hat sehr wenige Stops oder Halte. Was dann passiert ist, dass Schiphol der Flughafen, dann versuchen sie, dass alle Züge, die von dort kommen, wieder da zurückfahren und sich als anderer Zug ausgeben. Und dasselbe mit Rotterdam. Also die die Verbindung ist quasi unterbrochen und man fährt nur dahin und dann wieder zurück. Die sind interessant, diese Umleitungsmaßnahmen. Wir haben viele davon schon in der Konserve, müssen sie nur rausholen. Tausende wahrscheinlich inzwischen. Die sind einfach schon einmal durchgespielt und müssen wir nur aus dem Regal ziehen und entstauben sie ein wenig und dann wenden wir sie an. Ich möchte noch einmal kurz ein paar Kommentare über die Architektur verlieren. Wir haben einen neuen Kommunikationskanal hier. Und zwar diese Menschen, die im gleichen, auf der gleichen Seite des Dienstes hängen, unterhalten sich jetzt untereinander und die benutzen nicht mal ein Telefon, weil in dem Fall beide physisch an derselben Stelle sind. Das ist ein kleines interessantes Detail, wie ich finde. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, bevor wir die Menschen, die Passagiere evakuieren können, ist, wir müssen sie irgendwohin rein evakuieren können. Also das sind jetzt neue Teilnehmer in diesem Prozess. Das ist jetzt das regionale Fahrdienstleitstand oder Leitzentrale. Die haben jetzt einen blauen Kopf im Gegensatz zu den Linken, die sind grau. Ich nenne die jetzt mal das Pendant oder das Gegenstück bei denen, mit denen sie sich unterhalten. Von denen gibt es sehr viel weniger. Im Moment gibt es 5 von diesen Zentren. Vielleicht legen sie es sogar noch zusammen und sind es nur noch 4. Und die sind halt verteilt über die Niederlande, auch wieder die Regionen. So. Und die unterhalten sich jetzt, der Fahrdienstleiter ruft sie an und die wissen es wahrscheinlich eh schon, weil sie schauen auch alle ins Bohrweb und kriegen es dann mit, wenn irgendwo eine Störung ist und überlegen sich das vorher schon. Und was sie dann sich überlegen müssen ist, ja gut, wir brauchen wahrscheinlich einen Ausweichzug, also rollendes Material, in das wir die Leute umladen können. Und wir brauchen Personal, dass das dahin fährt, also Triebfahrzeugführer. Und das machen die blauköpfigen Menschen hier. Die kümmern sich um die Züge. Aber wir brauchen auch den grauen Menschen, der die Möglichkeit schaffen muss, dass man das bewegen darf. Weil der muss ja auch irgendwie durch das normale Schienennetz durch. Und da ist ja nicht zwingend Platz. Und das heißt, wir brauchen einen Fahrweg dahin. Quasi eine Trasse, der die Ausgangspunkt, wo die Züge sind, verbindet mit der Unfallstelle. Und das ist wie die drei Seiten hier zusammen. Und wir haben für das Personal auch nochmal einen anderen Dienst und an andere Menschen, die da teilnehmen. Die kümmern sich einfach darum, dass es einen Triebfahrzeugführer gibt. Und wir können jetzt hier wieder Architekturschlüsse ziehen. Es gibt verschiedene Services für das rollende Material und für das Personal, die das befahren. Und wir haben jetzt diese regionalen Fahrdienstleitungen. Die haben eine relativ deterministische Sicht auf das Ding, dass die niedrigeren Ebenen schwieriger überblicken können. Und deswegen brauchen wir auch weniger von ihnen. Und sie haben kleinere regionale Ausdehnung in den Ecken, wo mehr Verkehr passiert. Also dass sie ungefähr ähnlich viele Züge betrachten müssen. Das heißt, die großen sind da, wo wenig fährt und die kleinen Kreise sind quasi da, wo viel fährt. Und man kann theoretisch auch das, also wenn es als ausfällt, kann das auch ein anderes übernehmen. Das sehe ich jetzt mal als Fun Fact. Also das heißt, wenn da jemand ausfällt in diesen regionalen Fahrdienstleitungen, insbesondere die Koordinatoren, dann übernimmt das jemand in einem anderen Regionalzentrum und das fühlt sich komisch an, weil die haben jetzt dann halt nicht den Vorteil, dass sie physikalisch in einer ähnlichen Ecke sitzen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die auch sich einfach per Telefon unterhalten können und dann ist das einfach, das auszugleichen. Aber ich finde es cool, dass es existiert und ja, es ist angeblich relativ ausfallsicher. So, und jetzt machen wir mal einen Sprung in der Zeit nach vorne, einen Schritt in die Zukunft. Das ist jetzt das letzte Sequenzdiagramm und danach können wir die alle wieder vergessen. Und dann rede ich über was anderes. Aber das ist jetzt ein großes, also das dauert jetzt leider noch einen Tick. Also wir sind jetzt eine Zeit nach vorne gesprungen und alle alle Teams, die sich damit befassen, sind jetzt vor Ort und alle haben ihre Aufgabenbereiche übernommen und gemanagt. Und natürlich, es dauert auch ein bisschen, bis die alle da sind. Und der Notfallmanager ist jetzt vor Ort, dass diese ganzen Protokolle greifen. Und der Notfallmanager ist jetzt der Boss, der anschafft, wie es weitergeht. Und der managt jetzt alles. Und jetzt haben wir den Evakuierungszug, dass der auch schon da ist. Und er taucht jetzt an der Grenze dieser Box auf, der nicht rein darf, bis der Notfallmanager sagt, es ist okay, er darf reinfahren. Das ist der erste Zug, den wir hier, der erste Pfeil, den wir hier sehen, der erlaubt dem der Notfallmanager erlaubt dem Triebfahrzeugführer, dass er einfährt. Und dann, das kommuniziert er über den Fahrdienstleister. Und jetzt dann kommuniziert er dem Zugpersonal, dass es jetzt okay ist, die Evakuierung zu starten. Dann gibt es auch wieder einen Log-Eintrag im Spoorweb. Dann passiert die eigentliche Evakuierung und dann wird die erfolgte Evakuierung auch wieder ins Spoorweb abgelegt. Ja, so, und jetzt habe ich hier auch wieder eine Skizze. Also die sind jetzt reingefahren und die Evakuierung konnte passieren. So. Ja, und die eine wichtige Sache ist, der ganze Prozess, um diesen Zug dahin zu kriegen, den Triebfahrzeugführer, das müssen wir auch nochmal sagen, weil dieser Zug kann sich ja selbst nicht fortbewegen. Das heißt, ein anderer Zug muss hinkommen und ihn abschleppen. Das heißt, da müssen wir jetzt gleich nochmal machen. Und der Evakuierungszug und der Abschleppzug dürfen nicht identisch sein. Da gab es wahrscheinlich mal einen Vorfall, wo das schiefgegangen ist. Deswegen ist das jetzt verboten. Also nicht furchtbar. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was die Anekdote war, aber es war irgendwie nicht gut und deswegen machen wir es nicht mehr. Und wir wollen in der Regel auch die Passagiere woanders hinfahren, die wollen ja an ihr Ziel kommen, als den Zug, der wahrscheinlich einfach irgendwo in eine Reparaturwerkstatt muss. Also der in die FZI. So, und jetzt schauen wir einfach mal, ob alles in Ordnung ist und in Spoorweb kann dann der Vorgang abgeschlossen werden. So, jetzt wieder eine Architekturbemerkung. Der Kommunikationskanal zwischen dem Notfallmanager und dem Überwacher hat sich jetzt geändert, weil die jetzt nicht mehr telefonieren, sondern einfach beide vor Ort sind. Und das können die auch. Also es ist erlaubt, dass die den Kommunikationskanal wechseln. Und das ist jetzt meine Analyse, nach dem Analyse des Protokolls, das ist jetzt das Architekturdiagramm, was ich gemacht habe. Da sind möglicherweise Fehler drin, deswegen verlasst euch nicht auf alle Pfeile. Ich habe natürlich wie immer Dinge vereinfacht und ein bisschen refactored. Das heißt, es ist keine Garantie, dass das irgendwie die reale Situation gut abbildet. Aber es ist eh schon relativ trocken und ich will es nicht noch langweiliger machen, als es eh schon ist. Und das ist jetzt die Architektur, die wir am Ende sehen. Und mich hat das doch ein bisschen überrascht, weil es sieht, also ich bin jetzt kein Software-Architekt, muss ich dazu sagen, aber für mich sieht das eigentlich relativ okay aus. Die meisten Komponenten haben nur einen Pfeil zu einer anderen Komponente und das ist, was man will, weil wenn man zu viele Pfeile von A nach B, dann hast du am Ende irgendwie Spaghetti und du weißt nicht mehr, was mit was redet. Aber das Wichtigste, was ich jetzt ausgelassen habe, ist Spoorweb, weil im Prinzip alles mit Spoorweb redet und dann hätten wir einfach ein Übermaß an Pfeilen, die euch eigentlich keine große Information geben. Und eine interessante Bemerkung, die ich noch machen will, ist dieser kreisförmige zieht, also quasi ein Kreis hier im Diagramm zwischen den verschiedenen Punkten der. Es gibt nur einen Verkehrsleiter Deswegen reden viele mit dem und auf der Die Idee ist eigentlich, dass die ganzen Fahrdienstleiter irgendwie mit den Koordinatoren reden, aber in manchen Fällen ist es so, dass die Koordinatoren auch untereinander reden dürfen, weil es schneller geht. Aber normal sollte man eigentlich diesen Kommunikationsweg durch die Hierarchie einhalten, statt auf der Fußebene sich zu unterhalten. Und wenn wir jetzt die ganzen Komponenten rausnehmen und die Services behalten, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir sehen jetzt, einen Kommunikationsweg gibt zwischen den Services. Meine erste Tendenz wäre, dass das nur innerhalb des Services funktioniert, aber weil der Notfallmanager sich physisch zum Zug bewegt, ist das halt natürlich was, was wir normal nicht sehen in Software. Dann ist der Kommunikationskanal wechselt halt zu dem, was in dem Moment am effizientesten ist.
Okay, so what have we learned? Ja, was haben wir jetzt gelernt? Ganz viel. Wir haben drei verschiedene Arten von Verbindungen gesehen, also den Telefonkanal, den Rufkanal und eben das Loggen ins Bohrweb. Wir haben eine Architektur mit verteilte Verantwortung, separierte Verantwortung und dann eben auch geografisch separiert. Und einige Komponenten, die funktionieren eben eher wie Services und die eben die ganze Zeit laufen. Also eigentlich immer, also da gibt es 3 8-Stunden-Schichten pro Tag und andere sind eben wie Jobs eben, aber die sind eben nicht immer, verrichten nicht immer maximale Arbeit. Redundanz ist auch eingebaut für eben die meisten Dienste. Weniger für die zentralen Dienste, aber auch die haben eben Failover-Möglichkeiten, wo dann eben die eine Person eben den Job von zweien übernehmen kann. Das ist jetzt der Teil, wo ich eben darüber berichten möchte, was ich da eben gelernt habe.
Humans versus machines.
Ja, Menschen versus Maschinen eben. Das Protokoll, was ich eben bekommen habe von dem Kollegen, das waren 3 oder 4 Seiten. Das heißt, die Jobbeschreibung der Leute wahrscheinlich länger als das. Und da ist natürlich Platz für Interpretationsspielraum und Menschen sind da eben sehr adaptionsfähig an der Stelle. Menschen können eben physisch an andere Orte gehen, um ihre Funktion zu verbessern. Und gutes Sprachinterface, gutes Textinterface. Ja, das heißt, Menschen sind da schon sehr gut an der Stelle. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, auf dem man Doom laufen lassen konnte, aber vielleicht kann einer von euch das bewerkstelligen. Und Maschinen im Vergleich zu Menschen, ja, eigentlich mag ich auch Maschinen. Denn die Interpretation von Aufgaben zwischen Menschen und Maschinen, wenn man mit Menschen redet, der eine sagt eben, ja, ich bin für Personal zuständig und der andere sagt so, nee, für Personal bin ich nicht zuständig und obwohl beide offiziell den gleichen Job machen. Und wenn man eben Software auf einer Maschine eben updatet, dann kann man eben die alte Version einfach löschen und eine neue Version installieren. Versucht das mal auf den Menschen. Und Menschen werden dann eben sagen, ja, gestern hast du mir gesagt, ich soll das machen und heute soll ich was ganz anderes machen. Das mögen Menschen nicht besonders, während Maschinen da ziemlich schmerzfrei sind. Und deswegen, ja, Code bearbeiten ist halt viel einfacher natürlich, als eben Menschen zu bearbeiten. Das ist vielleicht die allerwichtigste Lektion, die ich da in den letzten Jahren gelernt habe. Man kann versuchen, jemanden zu überzeugen, ja, drück den Knopf und nicht den anderen Knopf. Oder man ändert eben einfach die Funktionsweise der Knöpfe. Maschinen sind sehr gut darin, sich mit anderen Maschinen zu unterhalten. Sie sind nicht so gut darin, sich mit Menschen zu unterhalten, wie wir wissen.
Let's see if I have anything in my notes that I haven't told you guys yet.
Mal schauen, ob ich noch Aufzeichnungen habe, von denen ich noch nichts erzählt habe.
Yeah, so what have we really learned at the end of this journey?
Ja, was haben wir jetzt wirklich gelernt am Ende dieser Reise? Das System und die Umgebung sind sehr, sehr komplex. Ich habe anfangs gedacht, man kann bei der Eisenbahn alles mit Computern machen, aber man kann es offensichtlich nicht. Und wir brauchen halt schon ein paar menschliche Jobs, die es da eben gibt. Und zumindest in den Niederlanden sind eben diese menschlichen Jobs noch sehr, sehr wichtig. Insbesondere eben diesen Incident-Coordinator, den Notfallmanager, der dann eben physisch zu einer Situation hingehen muss, der eben mit allen Leuten sich unterhalten muss. Das ist eben eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir einfach wahrscheinlich niemals eine Maschine machen lassen können. Was wir durchaus machen müssen, also falls jemand von NS hier in diesem Raum ist oder anderweitig zuhört, wir müssen auf jeden Fall unsere Software verbessern, damit eben die Aufgaben der Menschen einfacher und besser werden. Und ja, deswegen mag ich meinen Job, das ist ja, was ich mache, Software verbessern an der Stelle. Ich denke, dass die Architektur bezüglich des Kontakts zwischen den Menschen relativ elegant ist. Das ganze System, was wir da haben, das ist vielleicht schon in einem halben Jahr nicht mehr aktuell. Wir haben so einen Development Cycle von ungefähr einem Jahr, also ändert sich ständig. Aus meiner Sicht wäre ein jährlicher Zyklus schon schlimm, aber bei so einem System ist es schon ganz gut. Und die Art und Weise, wie es eben ist, kann man eben auch kleine Änderungen machen. Können eben eine Komponente nehmen und daraus zwei Komponenten machen. Wir müssen dann schon ein paar Protokolle ändern. Aber wir können trotzdem eben relativ kleine Änderungen machen und eben schauen, was passiert. Ja, das ist es an der Stelle. Ich habe keine Folie für Fragen, aber genau an dieser Stelle können wir dem jetzt Fragen annehmen.
Danke, Martin, für diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Bevor ich mit den Fragen anfange, ich sehe, es gibt schon einige Leute, einige Fragen hier im Raum. Chaos Carrier hat mich gebeten, zu fragen, ob Paella hier im Raum ist. Wenn jemand mit dem Nick Paella hier im Raum ist, vielleicht aber auch Celestial Sin ist, wenn ihr hier im Raum seid, kommt bitte nach dem Talk zu uns. Falls ihr diese Person kennt, dann sagt ihr bitte Bescheid. Und sagt mir Bescheid. Okay, wir fangen mit Mikrofon 1 an. Danke für diesen Talk. Ich habe auf der Karte einen Ort gesehen, den ich als Passagier noch nie gesehen habe, Rotterdam-Kaikhof. Und ich dachte, vielleicht ist es für Fracht, für Güterzüge. Kaifuk. Ich kannte es auch vorher nicht, tatsächlich. Also ich werde die Frage mit einem, ich weiß es auch nicht, beantworten. Was hierin aber lustig ist, das ist die Anwendung, in der ich arbeite. Wir entwickeln diese Karte von wo alle Züge sind. Und normalerweise zeigen wir große Städte hier mit diesen Schildern. Und ich musste für Kaifuk einen extra Code reinhacken, weil das in unserer Visualisierung nicht stattfand. Also, ja, macht Sinn, dass es vor allem für Güterverkehr ist und nicht für Passagierverkehr. Könnte auch sein, dass Passagierverkehr durch diesen Bereich durchfährt, aber dass sie dort einfach nicht halten. Also sie fahren durch, deshalb ist es wichtig, aber es ist nicht so sichtbar, als wenn sie dort anhalten würden. Also ich weiß es nicht genau, aber das ist, was ich mir vorstellen könnte. Oh, aber das war gar nicht meine Frage. Ja, das ist ein Problem. Wir haben nämlich viele Fragen, also bitte fasst euch kurz. Okay, also falls das nicht für Passagierservice ist, was machen Sie denn für Evakuierungen oder für das Abschleppen von liegengebliebenen Güterzügen? Ja, wenn ein Zug ohne Passagiere liegen bleibt, dann werden Sie ihn wahrscheinlich einfach direkt abschleppen können. So, weitere Fragen bitte. Kurz halten, kurze Fragen, kurze Antworten.
It's a shunting station, I just heard.
Das ist ein Umschlagbahnhof, habe ich gerade gehört. Okay. Dann bitte jetzt Mikrofon 2. Ja, vielen Dank. Guter Talk. Ich bin neugierig, wie das mit den vorausgeplanten Alternativen aussieht. Wie detailliert sind die? Geht es bis auf den Zeitplan runter, dass Sie sagen können, wenn dieser Zug liegen bleibt, dann können wir das und das so umleiten? Oder ist es mehr streckenbasiert und wir gucken genauer, wenn das passiert? Soweit ich weiß, sind die Varianten vor allem auf Zugserien gedacht. Baureihen, Liniennummern. Deutschland, die Deutsche Bahn macht das mehr als Niederländer. Also es gibt irgendwie einen Zug so und so und die Verbindung zwischen Amsterdam und Maastricht ist immer Nummer so und so, 4311, 4315. Und dann können Sie nachschauen, welche Umleitungsvorkehrungen dafür getroffen sind. Also wir lassen diesen Zug ausfallen, vielleicht die 4313 und wird ersetzt durch die 4211 oder so. Könnte es auch bedeuten, dass wir einen Zug dann auf eine andere Trasse umleiten? Nein, das machen Sie normalerweise für so temporäre Probleme nicht. Also wirklich eine Umfahrung in den Niederlanden ist, soweit ich weiß, nur bei Baustellen, also bei geplanten Unterbrechungen durchgeführt. Danke sehr. Danke sehr. Mikrofon 3 bitte. Dahin. Ja, gut zu wissen, dass das Zugsystem in Niederlanden auch von Nerds wie uns betrieben wird, wenn Menschen aus dem Zug evakuiert werden und auf die Gleise geleitet werden, statt in einen bereitstehenden Zug. Wie geht ihr damit um? Sorry, kannst du das nochmal sagen? Ja, wenn es keinen Ersatzzug gibt, keinen Evakuierungszug und die Passagiere müssen direkt auf die Gleise, wie geht ihr im System damit um? Also ich glaube, wir würden versuchen, einen Zug ausfallen zu lassen und Leute mit einem Zug abzuholen, statt einen Zug weiter fahren zu lassen und die Leute einfach aussteigen und auf den Gleisen gehen zu lassen. Also falls wir kein rollendes Material haben, dann würden wir einen anderen Zug stattdessen canceln und sie damit evakuieren. Und in dem Fall, wo ihr keine anderen Züge habt oder keiner nah genug ist und die Menschen müssten auf die Gleise steigen, wie sieht das im System dann aus, dass Menschen auf den Gleisen sind? Passiert das? Ändert das irgendwas? Naja, wir werden auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Trasse dann nicht zugänglich ist, nicht befahrbar ist, wenn da Menschen in der Nähe sind. Aber es ist wirklich etwas, das wir... wo wir versuchen, das Äußerste zu tun, um es zu vermeiden. Also zum Beispiel aus einem Zug auf die Gleise zu springen. Menschen machen das in Filmen, aber wenn ihr das in echt versucht, dann werdet ihr euch wahrscheinlich ein Bein brechen. Es ist wirklich gefährlich, auf die Gleise zu springen oder auszusteigen. Also wir tun wirklich alles, was in unserer Macht steht, um das zu verhindern, das zu vermeiden. Und wenn es absolut nicht anders geht, dann würden wir extra Aussteige, Treppen und extra Leitpersonal alles haben und alle anderen Züge aus der Gegend fernhalten. Mikrofon 4, bitte. Danke für den Talk. Ich habe mich gefragt, ob es Kommunikationsprotokolle gibt auf menschlicher Ebene zwischen den verschiedenen Leitstellen, die immer noch benutzt werden, oder ist alles digital? Also was jetzt die Signalisierung angeht.
In regards to signaling, as in changing the,
Signalisierung wie in also Zugsignale, die Ampeln, also wie sagen Sie anderen Leitstellen bereit, dass es ein Zug irgendwie unterwegs ist? Ich habe diesen Job selber noch nicht gemacht, also ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit antworten, aber es gibt eine Menge an Telefonkontakten. Also in dem Architekturdiagramm, das ich gemalt habe, diese Linien, die das verbinden, das ist das, was ein Protokoll ist, aber es gibt garantiert mehr Linien, die außerhalb dieses festen Protokolls dastehen. Also Menschen können einfach eine Menge andere Menschen anrufen und tun das auch, weil ihre Aufgabe eben das erfordert. Diese Leute haben keine Telefonieangst, wie vielleicht manche von uns. Sie rufen einfach jeden für alles an. Aber um die Signale umzustellen, das geschieht digital aus den Leitstellen. Ich habe Länder gesehen, wo Menschen das dann wirklich neben dem Gleis selbst tun. Wir haben das nicht mehr. Ich glaube, es ist alles digitalisiert und automatisiert. Danke sehr, Mikrofon 5, bitte. Danke für diesen wirklich interessanten Talk. Diese Frage geht auch um die Kommunikation, weil so viel in eurem System passiert. Vielleicht ist es eine User-Experience-Frage. Es ist traditionell eher ein nimm das Telefon in die Hand, ruf jemand an Ding, oder gibt es einen Knopf, den man drückt und dann geht irgendwo ein Lämpchen an. Die haben auf ihrem Computer eine Anwendung, wo sie dann sagen können, wen sie anrufen, welche Rolle sie anrufen können. Dann klicken sie drauf, dann gehen sie ans Telefon. Also muss niemand mehr Nummern eingeben, aber es ist schon ein ich entscheide mich, wen ich anrufe. Also wie eine Gegensprechanlage? Nein, das ist wirklich schon telefonische Kommunikation, aber du wählst halt aus einem Telefonbuch, aus einem Verzeichnis aus und nicht irgendwelche Nummern. Okay, Mikrofon 6, bitte. Das klingt ähnlich wie der Prozess in Deutschland bei der Deutschen Bahn. Ich habe mich nur gefragt, wie ist der Zeitrahmen für sowas? Denn hier dauert es häufig Stunden und Stunden, um einen Zug zu evakuieren. Wir haben offiziell eine Regel, dass Menschen innerhalb von einer Stunde evakuiert werden sein müssen. Wir haben auch eine Regel, dass alle einen Sitzplatz haben sollten, auch während der Rush Hour. Also ein anderer Ansatz ist bei der Deutschen Bahn. Aber soweit ich weiß, schaffen wir es normalerweise innerhalb der Stunde. Es kommt aber sehr drauf an, auf was die Umstände sind. Wenn es Rush Hour ist, dann ist es natürlich schwieriger, Material bereitzustellen. Es ist schwieriger ranzukommen. Wir müssen die Sachen auch. Wenn eine Evakuierung auf einer Brücke stattfinden muss, habe ich mal gefragt, ja. Also Idealfall würde ein Zug nicht auf Brücken stehen bleiben. Das macht es alles schwieriger. Und dann gibt es die richtig speziellen Situationen, wenn einen Zug, der geht von Amsterdam Zentral zum Hauptbahnhof nach England und Menschen sind dann technisch gesehen schon außerhalb der Niederlande, wenn sie diesen Zug betreten und wenn sie dann evakuiert werden, dann müssen sie irgendwie wieder in Niederlande reinkommen, also durch an den Grenzkontrollen durch. Das sind Spezialfälle, die brauchen dann wirklich meistens länger als eine Stunde, weil sie dann lieber den Zug reparieren vor Ort, als durch diesen ganzen Prozess gehen zu müssen. Dann eine Frage aus dem Internet bitte, aus dem Cyberspace. Das Internet fragt, die Niederlande sind kleiner und vielleicht weniger unterfinanziert. Aber was kann die Deutsche Bahn dennoch von den niederländischen Bahnen lernen, um sich zu verbessern? Ich habe nicht für die Deutsche Bahn gearbeitet, also ich kann nicht so viel über deren Interne sagen. Ich weiß, dass wir gerne über die Deutsche Bahn herziehen, weil unsere Zahlen einfach besser aussehen. Auf dem Papier sind wir deutlich besser aufgestellt. Aber ein Grund dafür ist natürlich auch, dass unsere Züge alle 10 Minuten dieselbe Route fahren. Also mehr so wie ein U-Bahn-Netzwerk, ein Taktfahrplan. Also wenn ein Zug 10 Minuten verspätet ist, dann lassen wir den Zug einfach ausfallen und sagen dem halt den nächsten, er steht schon bereit. Also wir werden selten zum Beispiel mehrstündige Verspätungen haben, weil irgendwie 12 andere Züge in der Zeit schon gefahren sind, die gleiche Strecke bedienen würden. Während der ICE, mit dem ich hergekommen bin, der fährt einmal alle 3 Stunden. Also wenn ich den einen verpasse, dann muss ich halt ewig warten. Also ich weiß nicht, was könnte Deutsche Bahn lernen? Habt vielleicht mehr Spaß mit eurer Zeitplanung? Haltet euch besser an eure Zeitpläne? Also ich weiß wirklich nicht, was sie aus einer Softwareperspektive lernen könnten oder was sie von uns lernen könnten, da, weil ich einfach zu wenig Einblick habe. So, wenn wir uns jetzt wirklich bemühen und kurze Fragen und kurze Antworten machen, dann schaffen wir alle anderen Fragen noch. Wir fangen hier vorne an. Danke für diesen Blick hinter die Kulissen. NS hat eine API, die unter anderem Zughavarien anzeigt. Sehr schöne Integration bei übrigens für alle Interessierten. Wenn wird zu dieser API gemeldet? Sobald die Havarie selber erfasst wird? Oder gibt es da nochmal einen manuellen Schritt dazwischen, dass irgendjemand das freigeben muss oder ein ähnlicher Prozess? Die kurze Antwort, ich weiß es nicht. Ich wusste gar nicht, dass diese API existiert. Ich würde vermuten, dass ProRail diese API hat. Aber sie heißt NS-API, also dann ist es wahrscheinlich NS selber. Ich weiß es leider nicht. Also kurze Antworten. Nummer 2, bitte. Danke auch von mir. Wie geht es mit der Eskalation? Das erinnert mich ein bisschen an unsere Antworten, an unser Verhalten bei Cybersecurity-Incidents. Also wenn zum Beispiel ein Baum auf die Gleise stürzt, wie wird das eskaliert? Wer wird kontaktiert? Was passiert? Wenn ein Baum auf den Gleisen liegt, also für manche der möglichen Probleme gibt es vielleicht einen größeren Umfang, also vielleicht eine Krisenbewältigung, also irgendetwas, was über einen einfachen Fall hinausgeht, sondern wirklich ein Krisenfall. Und leider muss ich hier auch antworten, ich weiß es nicht. Das ist nicht Inhalt des Protokolls, das ich für diesen Talk mir angesehen habe. Dann Mikrofon 3, bitte. Danke sehr. Mit deiner Expertise, wie weit, glaubst du, sind wir weg von einem autonomen Zugverkehrssystem? Uff. Also, man könnte es jetzt schon haben, wenn man es komplett separat aufbaut. Also wenn man eine Trasse zwischen zwei Orten baut, die von diesem ganzen anderen Zeugs unabhängig ist, dann klar, könnte man das relativ schnell machen. Und die Menschen irgendwie raushalten, das ist wahrscheinlich noch schwieriger. Aber ernstere Antwort, ich glaube nicht, dass das passieren wird, nicht in unserer Lebenszeit. Aber es ist halt schwierig, die Zukunft vorauszusagen. Nummer 4, danke für den Talk. Ich frage mich, ob Betreiber wie Arriva oder Corvallis die ähnliche like Playbooks benutzen, wenn auf ihren Trassen irgendwas passiert, zum Beispiel im Süden von Limburg. Wahrscheinlich nicht. Wir teilen die Trassen fast nicht, also nicht in diesem Maße. Und um Material und Personal irgendwo hinzubekommen, wird regionalen Leitstellen von NS gemacht, dass die wissen nur von den NS-Gleisen und von NS-Material und NS-Personal. Ich weiß nicht, ob die... Also wahrscheinlich könnte man in einem ernsthaften Fall auch um Hilfe bitten und würde sie auch kriegen, aber soweit ich weiß, gibt es kein festes Protokoll dafür. Das wäre also dann eine Einzelfallentscheidung. Ich bin nicht ganz sicher, vielleicht ist es andersrum anders, weil NS halt über 80% des Netzes besitzt. Das heißt, manchmal tun die etwas mehr als die anderen, als Arriva und die anderen Mitbewerber. Nummer 5, bitte. Ja, vielen Dank für den tollen Talk. Sehr gerne. Wie sieht es aus, wenn NS oder NS International mit der Deutschen Bahn sprechen muss, weil zum Beispiel ein Zug irgendwo liegen bleibt, weil zum Beispiel ein Zug der Deutschen Bahn liegen bleibt, weil ein ICE Neo irgendwo liegen geblieben ist. Wie sieht es aus der Perspektive von NS aus? Muss ich mal kurz zurückspringen hier hin. Also kurze Antwort nochmal, ich weiß es nicht genau. Ich vermute, dass dann halt noch zwei weitere Systeme hier drauf sind oder zwei mehr von diesen Betrieben drin sind. Also Deutsche Bahn, ich habe es mir vor dem Talk angeschaut, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Die Deutsche Bahn hat eine etwas andere Aufstellung als ProRail und NS, wie wir sie haben. Deutsche Bahn hat eine Tochtergesellschaft, glaube ich, die nur die Infrastruktur macht, oder? Also wahrscheinlich wäre dann hier noch ein anderes Unternehmen dabei und dann eine Menge anderer Services. Aber im Großen und Ganzen sieht es ähnlich aus. Die Übergabe geschieht an der Grenze. Das ist, wenn die Verantwortung von Deutschen Bahn zu NS übergeht oder umgekehrt. Und ab da ist dann eben Deutsche Bahn verantwortlich. Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch Zeit für Mikrofon 1 und 5, aber keine weiteren Fragen dann. Okay, danke für den Talk. Als ich dem zugehört habe und das mit dem Betrieb der Deutschen Bahn verglichen habe, war interessant. Ich hätte mir so ein Flow-Diagramm für die Deutsche Bahn auch vorgestellt. Auf der Karte hast du gezeigt, dass die Rettungszüge, die Evakuierungszüge auf derselben Trasse wie der liegengebliebene Zug fährt. Ist das tatsächlich so oder war das nur ein grafisches Ding? Denn die Passagiere müssen dafür ja aus dem Zug raus und an den anderen rein. Also es ist wirklich so, diese Trasse ist blockiert, wir können darüber nicht fahren. Oder geht der Zug tatsächlich auf die gleiche Höhe und stellt sich daneben? Denn zumindest in Deutschland mit den Intercity-Zügen versucht man den Zug einfach quasi nebenan zu parken und dann mit Brücken rüberzuführen. Ich glaube, dieses Slide ist tatsächlich falsch. Nachdem ich sie gemacht habe, war ich selber unsicher, als ich mich schlafen gehen wollte. Ich habe es meiner Partnerin gezeigt. Sie meinte, ich glaube, das stimmt nicht. Also wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Und ich habe es einfach nur falsch aufgemalt. Also stellt euch vor, es sagt nicht Evacuation can happen, sondern dass es wie der Zug abgeschleppt wird oder so. Und dann gibt es ein anderes Seil, wo sie miteinander stehen. Okay, letzte Frage von Mikrofon 5, bitte. Wie viele Ressourcen sind für Evakuierung und Abschleppen verfügbar? Denn wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland haben wir ein paar bereitgestellte in den verschiedenen Leitstellen, regionalen Zentren, aber es ist oft chaotisch, die dann auch wirklich hinzubekommen, weil sie versuchen, einen Zug mit einem vollen anderen Zug zu evakuieren, weil sie keine Zeit haben, die Passagiere rauszukriegen oder einen anderen Zug herzukriegen. Ist dann rollendes Material, das einfach in Depots herumsteht und für sowas vorbereitet ist? Das ist eine gute Frage. Interessant, dass das ist, wie Deutsche Bahn es hier häufig macht. Ja, manchmal. Also wenn es noch schnell gehen soll, dann auf jeden Fall. Ja, wie ich sagte, es ist in den Niederlanden einfach einfacher, einen Zug ausfallen zu lassen. Also wenn bei uns einer ausfällt, dann warten Leute halt im schlimmsten Fall vielleicht 30 Minuten auf den nächsten Zug. Also das ist quasi unser Normalmodus. Wir canceln einen Zug, machen damit das Material frei, wenn nötig. Und es kommt wirklich darauf an, zu welcher Tageszeit das Problem auftritt. In der Rush Hour ist eigentlich das komplette rollende Material tatsächlich auch irgendwo Teil eines Zuges und fährt. Außer solche, die sowieso schon in Wartung sind oder Reparatur sind. Aber außerhalb von Rush Hour, es steht einfach viel herum und ist dann verfügbar und das kann auch schnell mobilisiert werden. Abgesehen von dem rollenden Material, wie sieht es mit dem Personal aus? Sorry, ich muss hier unterbrechen. Wir sind am Ende der Zeit. Also für alle weiteren Fragen, sprecht Martin einfach an, er ist noch hier auf dem Kongress. Ihr könnt weiter über Trains lernen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Fragen, dass ihr euch so interessiert habt. Und jetzt bitte noch mal eine Runde Applaus für unseren Sprecher.